Click After Work, der Feierabend-Podcast rund um das Click-Ecosystem mit Robby und Dennis.
Hallo zusammen, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Getränke sind gekühlt und die Themen sind vorbereitet. Robby, Vorsicht, Doppelfrage. Bist du bereit für die zweite Runde und was ist seit der letzten Sendung passiert?
Eieiei, schönen guten Abend, Dennis. Doppelfrage, sehr gut. Ich bin absolut bereit für die nächste Runde. Ich habe schon die ersten Frühlingsgefühle hier bei dem tollen Wetter. Und ja, was ist seit der letzten Sendung passiert? Eine Sache ist mir tatsächlich im Kopf geblieben. Du wirst dich erinnern. Wir haben in der letzten Podcast über das Thema Zukunftsthemen für 2021 gesprochen. Also was sehen wir für Trends etc. Und ich sag mal, Paul, das Orakel war gestern. Ich habe ja, so ein bisschen das Thema Kryptowährung und Kommerzialisierung andiskutiert oder für mich zumindest identifiziert. Und nicht mal eine Woche später, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, hat der Elon Musk von Tesla entschieden, 1,5 Milliarden Euro oder Dollar in dem Dollar, Fall, aber ja. ist trotzdem eine signifikante Summe in Bitcoin zu stecken. Von daher habe ich mir gedacht, vielleicht machen wir noch einen Finanzpodcast auf.
Wie sieht das denn bei dir mit Sportwetten aus? Kannst du da irgendwie ein paar Tipps abgeben?
Ja, machen wir dann, wenn das Mikrofon aus ist. Aber definitiv dementsprechend alles auf Vollgas und jetzt sind wir ja hier im März, aber der Februar, lieber Dennis, das ist ja ein für uns, gerade für Click, ein ganz wichtiger und interessanter Monat, Trommelwirbel. Ja,
das stimmt, gute Vorlage, und zwar im Februar released Gartner den Magix-Quadranten für BI und Analytics, so auch dies Jahr geschehen für das Jahr 2021. Und wir durften uns freuen, dass wir das 11. Mal in Folge Leader sind. Ja, also das ist so ein Quadrant. Dort ist man dann rechts oben in so einem Segment positioniert und das als einziges unabhängiges Unternehmen. Das macht uns natürlich extrem stolz. Natürlich sind da noch ein, zwei andere Vendoren mit in diesem Bereich vertreten, aber die anderen Vendoren sind alles Softwarekonzerne. Es ist schon so ein bisschen wie das gallische Dorf und das macht uns natürlich extrem stolz. Und natürlich zeitgleich habe ich es auch geschafft, meine erste Runde dieses Jahr auf dem Rad zu drehen, nachdem ich, mein Fahrrad mal wieder aus dem Winterschlaf geholt hatte. Und gerade bei diesen frühlingshaften Temperaturen macht das natürlich Spaß. Was unsere Zuhörer vielleicht nicht so ganz wissen, ja, Robby, du bist ja auch ein Fahrradgeek. Hattest du schon die Möglichkeit, deinen Drahtesel Startler zu machen dieses Jahr?
Ja, Fahrradgeek ist vielleicht etwas übertrieben, aber ich habe mich vor jetzt über zwei Jahren entschieden, ein sogenanntes Fun Move, ist ein holländisches Smart. Ja, wie der Hersteller sagt das selber, das iPhone auf Rädern. Also es ist ein E-Bike am Ende, was eben sehr modern daherkommt. Das hat eine eigene SIM-Karte, kann per GPS getrackt werden und kann so allerlei lustige Sachen. Das habe ich tatsächlich jetzt wieder ganz frisch startklar gemacht. Also ein bisschen Luft aufgepumpt etc., Akku geladen, weil im letzten Jahr bin ich da gar nicht so gern mit gefahren. Das hatte nämlich folgenden Grund. Das Fahrrad steuert man komplett über eine eigene App. Und man konnte in der App auswählen, in welchem Land man sich befindet. Also das heißt USA oder Europa. Und je nachdem wurde die Unterstützung angehoben. Also 25 km/h ist ja das, was man hier in Europa oder in Deutschland fahren darf. Und wenn man USA ausgewählt hat, was natürlich niemand gemacht hat, ging das Ganze bis 32 km/h, ist natürlich alles andere als legal.
Und was man über GPS natürlich auch nicht herausfinden kann, dass man jetzt gerade nicht in der USA ist.
Ja, aber die Polizei hat das Ganze rausgefunden und es gab letztes Jahr so eine richtige, ich würde sagen, fast schon eine Jagd auf diese Fahrräder. Und die Polizei hat da dann einen angehalten, hat sich die App zeigen lassen, wo natürlich das ging. Und das hat dafür gesorgt, dass viele Leute, auch Bekannte in meinem Umfeld, Strafen bekommen haben. Deshalb habe ich das Fahrrad letztes Jahr eigentlich gar nicht groß bewegt. Jetzt gibt es quasi ein Redesign der App. Man kann nur noch konform 25 km/h Maximum fahren, also mit Unterstützung. Und von daher geht das jetzt wieder los. Also man kann in dem Fall sagen, die App von dem Hersteller hat einen Frühjahrsputz bekommen.
Ja, Frühjahrsputz, das klingt auch ganz gut. Ich meine, da muss man ein bisschen Motivation für aufbringen, aber ich glaube auch gerade Unternehmen, ja, sind gerade dabei, ihren Frühjahrsputz durchzuführen, sich neu aufzustellen und auch viele Trends kommen ja auch auf den Markt. Ne? Es gibt gerade einen Trend, also wir gehen jetzt so ein bisschen weg von dem Fun Move, aber trotzdem hat es so ein bisschen was mit Daten zu tun.
Ich habe mich gerade so wohlgefühlt dabei.
Und zwar habe ich jetzt letztens den Begriff vernommen Small Data. Ja, es ist ein Trend, der sich gerade etabliert. Es bedeutet, dass man nicht zwingendermaßen mit großen Datenmengen arbeitet, um Erkenntnisse zu gewinnen. Also wie es zum Beispiel bei Big Data ist, wo ich einfach ganz viele Daten nehme und versuche, daraus Erkenntnisse zu bekommen, sondern aufgrund der aktuellen Situation sagt man, dass also das New Normal, ne, sprich Corona, nicht jeder Datensatz, der vor dieser Situation erfasst wurde, heute noch sinnvoll ist oder verwendet werden kann. Also wenn ich die in die Analyse schmeißen würde, würde das Ergebnis verwässern. Ja, also von daher der Aufruf, nicht zwingendermaßen viele, sondern besser die richtigen Daten zu verwenden, um zu richtigen Erkenntnissen zu kommen und damit so ein bisschen das Hashtag Smart Data. Finde ich eigentlich einen sehr, sehr interessanten Paradigmenwechsel. Klar, das wird jetzt nicht jede Anforderung lösen, aber ich finde erstmal die Begründung sehr schlüssig.
Ja, definitiv. Also gerade eben in Bezug auf so einen Break, wie du ihn gerade benannt hast, bin ich bei dir. Also für mich ist es runtergebrochen eigentlich immer die Frage, was haben eigentlich Daten für einen Job? Und ich habe da die Meinung, dass es ist um ein Trend, den du jetzt angesprochen hast, aber für mich sind Daten eigentlich das Mittel zum Zweck. In unserem Kontext bei Click, das ist ja auch einer unserer Slogan, sagen wir ja, dass Daten Erkenntnisse und Entscheidungen positiv beeinflussen sollen, und das bringt mich eigentlich auch schon zum nächsten Punkt, nämlich, was hat denn der perfekte Job aus deiner Sicht und das Fahrrad, in Klammern kein E-Bike, gemeinsam?
Also du meinst wirklich das physisch angetriebene Fahrrad mit der eigenen Kraft?
Die soll es ja noch geben, ja, die soll es noch geben.
Ich habe da so eine Idee. Ich glaube, beides benötigt den eigenen Antrieb. Im Job beschreiben wir den eigenen Antrieb auch gerne als eigene Motivation. Ja, so würde ich das jetzt mal auslegen. Und im Personalbereich sind viele Unternehmen am Anfang des Jahres ja auch schon sehr aktiv, wie wir es gerade schon im Rahmen des Frühjahrsputz herausgefunden haben. Ja? Und deshalb, und ich glaube, da möchtest du darauf hinaus, freuen wir uns jetzt, beziehungsweise jetzt gleich, und wir uns beide ganz besonders darüber, Jürgen Richter, einen langjährigen erfahrenen Personalberater bei uns in der Bar begrüßen zu dürfen.
Entschuldigen Sie, meine Herren, Ihr Gast ist eingetroffen.
Hallo Jürgen und herzlich willkommen in unserer Afterwork Bar. Wir freuen uns, dass wir dich für unseren Podcast gewinnen konnten. Selbst, ich glaube, wenn wir Robby und meine Berufserfahrung zusammenzählen, kommen wir nicht annähernd auf deine Expertise. Und zwar ist das in Summe 21 Jahre Führungsverantwortung in der IT-Branche, mehr als 10 Jahre Geschäftsführung bei großen Softwarehäusern wie zum Beispiel Siebel, Bahn und BMC. Und nun versorgst du die Branche mit Talenten. Wie schaffst du das?
Ja, hallo Robby, hallo Dennis, hallo. Schön bei euch zu sein, freue mich sehr. Ja, wie schaffe ich das? Eigentlich ganz einfach, die richtigen Menschen zusammenzubringen, das ist die Aufgabe. Da steckt natürlich eine ganze Menge hinter, klar, da können wir uns ja mal ein bisschen detaillierter drüber austauschen.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Das machen wir auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Jürgen. Und da habe ich auch schon die erste Frage an dich. Dennis hat es ja eben kurz ausgeführt. Warst du in der Geschäftsführung tätig, viele Jahre. Wie kam es denn zu dem Wechsel zum Personalmanagement?
Ja, gute Frage. Auch ganz spannend, definitiv. Das waren im Grunde genommen zwei Entscheidungen. Die erste Entscheidung war eine sehr bewusste Entscheidung. Nämlich die Entscheidung für einen ganz klaren Ausstieg aus der Branche und aus den Managementpositionen. Das war einfach eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Hintergrund war, dass das war 2007, als Oracle Siebel übernommen hat. Und das war eine Zeit, wo amerikanische Unternehmen ihren Geschäftsführern in den Ländern sehr gerne nicht nur gesagt haben, was sie zu tun haben, sondern auch noch gesagt haben, wie sie es zu tun haben. Und das funktioniert bei mir nicht. Das geht einfach nicht, wenn man mir das sagt. Dann sage ich, prima, gut, ein anderer macht's, dann bin ich halt auch mal weg.
Okay.
Und das ist zu dem Zeitpunkt, bei sehr, sehr vielen Unternehmen gewesen. Es haben auch viele Geschäftsführer, auch bei Microsoft zum Beispiel, die Unternehmen verlassen, genau mit dieser Begründung. Und das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war dann überlegen, was zu tun ist. Es gab natürlich viele Alternativen. Mhm. Und irgendwann kam eine größere Personalberatung auf mich zu und hat mir die Frage gestellt, ob ich nicht für sie den Bereich Führungskräfte auf- und ausbauen wollte. Okay. Das fand ich dann sehr spannend, weil ich mir gesagt habe, Mensch, das, was du früher als Geschäftsführer immer haben wolltest von einem Personalberater, kannst du jetzt erliefern. Und das habe ich angefangen. Das ging nur 3 Monate gut. Da habe ich gemerkt, okay, die arbeiten auch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und dann habe ich gesagt, prima, jetzt machst du Nägel mit Köpfen, gründest deine eigene GmbH und kannst dein Business so machen, wie du dir das vorstellst und wie du dir das wünschst. Das ist die Geschichte dahinter.
Mhm. Gut, das Ganze ist ja auch sehr erfolgreich geworden. Du bist ja auch definitiv ein ausgezeichneter Personalberater. Und das sage ich nicht nur einfach daher, sondern du bist in den letzten 4 Jahren durch die Focus mitunter ausgezeichnet worden als Top-Personaldienstleister. Aus deiner Sicht und gerade auch mit dieser Erfahrung, was zeichnet einen sehr guten Personalberater aus?
Ja, das ist eine interessante Frage, über die ich mir natürlich auch immer früh als Geschäftsführer Gedanken gemacht habe, nämlich was wünsche ich mir eigentlich von einem Personalberater? Und ich habe mir immer Qualität gewünscht. Mein Wunsch war immer, dass ich Profile von Personalberatern bekomme, die ich mir angucke und sage, ja, das ist ein Kandidat, der scheint zu passen, mit dem will ich ein Interview führen. Und das ist sehr, sehr, sehr selten passiert. Und ich glaube, ein guter Personalberater zeichnet sich heute leider, muss ich sagen, schon dadurch aus, dass er Qualität liefert, nicht Quantität, sondern Qualität liefert. Und dass er verstanden hat, dass sein Beruf sehr viel Verantwortung beinhaltet. Denn wenn wir mal überlegen, wie viel Lebenszeit wir mit unserem Beruf verbringen, dann ist das sicherlich unter den Top 3. Hm. Und das heißt, meine Aufgabe oder die Aufgabe eines jeden Personalberaters ist es, Menschen in einen Job zu bringen, in dem sie sich wohlfühlen, wo sie motiviert sind, wo sie Spaß haben. Und das ist die Verantwortung der Personalberater. Und das ist genau das, was ich machen möchte.
Okay. Ja, also macht total Sinn. Aber jetzt, also mal so aus der Praxis für die Praxis, wie man so schön sagt, wenn wir dich jetzt hier gerade bei uns in der Bar haben, Beispiel bei mir, also ich bekomme so zwischen, so zwischen 3 und 10, würde ich sagen, ich nenne es jetzt explizit mal Headhunter-Anfragen, so pro Woche, klassisch ja. über Xing oder über LinkedIn. Jetzt muss man wirklich, wenn man sich die mal genauer anschaut, da habe ich sehr oft das Gefühl, dass die überhaupt nicht zu meinem Profil passen. Also steht dann zwar immer drin, dass man das besondere Profil und dass man da wunderbar passt. Und dann bekomme ich zum Beispiel ein Jobangebot oder eine Position als Projektleiter für die Einführung eines neuen CRMs bei einem Unternehmen angeboten, wo ich so sage, hold my beer, wenn ich unbedingt ein Projekt gegen die Wand fahren soll, dann gib mir den Job. Aber ich meine, ich bin Vertriebler und eine Einführung von dem CRM-System, ja, schwierig. Täuscht mich das Gefühl, man kann es ja mal versuchen, täuscht mich das Gefühl, dass es ein reines Massenkontaktgeschäft ist oder wie verhält sich das?
Ja, das ist in der Personalberatung leider Gottes so. Das hat natürlich auch was mit der Qualifikation der Menschen zu tun, die da arbeiten. Mhm. Wenn ich die richtigen Menschen kontaktieren will, dann muss ich das Geschäft verstehen. Ich muss wissen, welche Position ich zu besetzen habe. Ich muss wissen, welche Anforderungen diese Position mit sich bringt. Und nur dann kann ich die richtigen Menschen ansprechen. Dann muss ich mir auch noch die Mühe machen, mir Profile anzuschauen, zu selektieren. Das ist ein Wust von Daten, den ich da zu verarbeiten habe. Und das wird in den meisten Unternehmen leider nicht getan, weil die Leute auch das Wissen gar nicht mitbringen, das man vielleicht mitbringen sollte. Ich glaube auch gerade in IT muss man schon extrem viel Wissen über die IT haben, um überhaupt den Job zu verstehen, der da gemacht werden soll. Ja, die Erfahrung habe ich auch immer wieder gemacht. Also letztendlich ist das so ein bisschen der Glaube, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Hm. Nicht? Also man muss nur genügend Menschen ansprechen und da wird schon der Richtige dabei sein.
Ja, und was, okay, das erklärt so einiges und was auch sehr auffällig ist, dass gerade diese wirklich unfassbar unpersönlichen Anfragen, teilweise auch noch mit falschen Namen in der Anrede, die kommen sehr häufig aus dem Bereich so UK, Großbritannien. Gibt es da ein Muster oder täuscht mich da der Eindruck?
Ich befürchte, der Eindruck täuscht mich nicht. Dafür gibt es auch eine relativ gute Erklärung. Also Punkt Nummer 1, wir arbeiten in der Informationstechnologie. Wir alle wissen, dass die meisten Konzerne in diesem Bereich aus Amerika kommen, teilweise aus England. Und deswegen werden besonders gerne Headhunter aus Großbritannien genommen, um den europäischen Markt, das Festland, zu bearbeiten. Die Headhunter in Großbritannien werden ganz anders bezahlt als die in Deutschland. Also die bekommen wirklich so ein Viertel von dem, was wir normalerweise bei unseren Kunden aufrufen. Und das hat natürlich zur Konsequenz, dass ich in meine Mitarbeiter auch nicht investieren kann. Wenn ich nur so wenig Umsatz generiere mit jedem einzelnen Auftrag, dann kann ich ja nicht in meine Mitarbeiter investieren und die erstmal ausbilden, damit die wissen, was suche ich hier eigentlich. Und das ist dann eben das Ergebnis. Da bekommt man Anrufe und die wissen gar nicht, worüber sie sprechen. Das ist so.
Ja, okay.
Klar. Aber wie ist das denn jetzt gerade in deinem konkreten Fall? Also ich meine, da ist natürlich jetzt auch ein anderes Budget hinter, wie du ja schon sagst. Also gehst du jetzt konkret auf gewisse Job-Levels, bist du da fokussiert? Oder was ist so dein Bereich an Job-Level, auf dem du fokussiert bist? So rum die Frage.
Ja, also ich mache tatsächlich alle Job-Level, oder sagen wir mal fast alle Job-Level, weil das liegt auch daran, dass ich eigentlich seit Jahren nur noch mit Stammkunden arbeite und die so gut kenne, dass ich dann auch sage, okay, prima, ich mache auch alle Job-Level für euch. Ich habe natürlich meine Vorlieben, sagen wir es mal so, und meine Vorlieben sind tatsächlich Managementpositionen und alles, was mit Vertrieb zu tun hat. Das liegt sicherlich auch an meinem Lebenslauf, weil das sind die Dinge, die ich ja mal gemacht habe. Ja. Wobei ich dazu sagen muss, angefangen habe ich bei Nixdorf tatsächlich mal als Pre-Sales-Consultant und Consultant. Damals war es nicht getrennt. Also derjenige, der den Kunden etwas präsentiert hat, war auch der, der es nachher beim Kunden implementieren durfte. Deswegen hat man auch darauf geachtet, das Richtige zu sagen. Also auch das kenne ich und da fühle ich mich auch relativ wohl. Also das ist so der Bereich, in dem ich sehr, sehr gerne arbeite.
Und du hattest das vorhin auch schon erwähnt, das kommen eine ganze Menge Daten zusammen. Wenn du nun auf der Suche bist nach einem geeigneten Kandidaten, bis du den hast, was für Daten ziehst du dafür in Betracht? Und vielleicht auch, was ist so der Umgang am Ende mit den Daten? Also hast du irgendwie ein perfektes Diagramm, was du vorschlägst? Also was machst du dann mit den Daten, die du dafür erhebst, die du bekommst? Wie gehst du damit um? Also so ein bisschen Datenperspektive.
Ja. Klar, das ist natürlich, wir leben heute in einer Zeit, wo man Zugriff auf beliebig viele Daten hat im Grunde genommen. Dann entscheidet man sich zunächst mal, was nutze ich für meine Daten, wo bekomme ich meine Daten her. Ich arbeite tatsächlich nur über Daten, die mir sowas wie Xing, LinkedIn, Facebook, Instagram, sonstige Netzwerke zur Verfügung stellen. Eigentlich kann man und das ist ein Wust von Daten. Ne? Das Entscheidende ist wirklich jetzt die richtigen Daten herauszukristallisieren. Also sag mal nicht Big Data, sondern Smart Data, die richtigen Daten zu haben.
Ja, waren wir schon vorhin mal.
Das geht im Bereich, es gibt zwei große Unterscheidungen und das machen übrigens ganz wenige Personalberater, habe ich so das Gefühl. Es gibt den Bereich der Hard Skills, das heißt eben wirklich die Fähigkeiten und es gibt halt den Bereich der Soft Skills. Und das muss ich natürlich ganz klar unterscheiden. Das eine kann ich eben sehr einfach aus Lebensläufen herauslesen, aus Profilen herauslesen. Da hilft jetzt wieder die Erfahrung, das kann man relativ schnell scannen und dann stellt man fest, bringt er das mit, was gesucht wird oder nicht. Das Entscheidende ist natürlich ist die Persönlichkeit. Ja, und die kann ich aus Daten nicht unbedingt herauslesen, das geht ganz einfach nicht. Da nutze ich tatsächlich möglichst Medien, wo der Kandidat Freitext irgendwas verfasst hat, wo er sich selber so ein bisschen beschreibt. Das kann man sehr gut nehmen und wenn man Ahnung von Psychologie hat, dann kann man da auch wirklich ein Bild, sich das erste Bild machen, wo hat er eigentlich so seine Schwerpunkte, was macht ihm Spaß, wodurch kann der motiviert werden?
Ich glaube, was ja auch immer mehr im Kommen ist, ist, dass die Leute ja Infografiken über sich selbst anfertigen. Das habe ich jetzt zum Beispiel sehr häufig gesehen, dass es so einen One-Pager gibt, in dem man versucht, sich selber in, ich sag mal, einfachen Visualisierungen, wie zum Beispiel so ein Spider-Chart oder Balkendiagramm oder was zeichnet mich aus, zu visualisieren. Das finde ich zum Beispiel eine ganz interessante Art und Weise, mit seinen eigenen Daten sich selber quasi auszudrücken. Also, ja. Was ist denn deine Lieblingsvisualisierung in dem Bereich? Gibt's die?
Nee, die gibt es tatsächlich nicht. Da arbeite ich, das liegt aber an mir, weil ich Struktur nicht mag.
Kenn ich noch jemand.
Ich liebe Flexibilität. Ich mache mir einfach mein eigenes Bild. Ja? Also ich guck mir wirklich die Hard Skills an. Das ist das Erste und das ist das Wesentliche. Und wenn ich dann Kandidaten gefunden habe, wo ich sage, ja, von der Hard Skill-Seite passt ja noch, und nochmal, das geht eigentlich relativ schnell. Mhm. Wenn man aus der Branche kommt, dann hat man ein Gefühl dafür. Dann kümmere ich mich halt um die Soft Skill-Sache. Das, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr interessant, weil das ist einer der Wünsche, die ich dann immer an einen Kandidaten habe. Beschreiben Sie sich doch mal selber. Was für ein Mensch sind Sie denn? Ja, wo ich oft die Antwort bekomme, wie soll ich denn das machen? Da sage ich, haben Sie einen Lebenspartner, setzen Sie sich mit dem mal zusammen und fragen Sie mal. Der soll Ihnen mal diese Frage beantworten.
Oh Gott,
schön,
oh Gott,
was Sie hören werden.
Also, Sie sind schon Beziehungen in die Brüche gegangen nach so einer Frage.
Ja, Gott, aber dann wären Sie später auch irgendwann in die Brüche gegangen.
Ja, absolut. Aber das sieht ja definitiv, und du hast ja selber gerade angesprochen, dass man da Know-how im Bereich der Psychologie benötigt. Hast du für dich da eine eigene Ausbildung genossen oder wie hast du dir das Ganze eingeeignet?
Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich glaube wirklich, dass Personalberater sich in dem Umfeld zumindest mal auskennen sollten, weil nochmal für mich ist der Bereich der Soft Skills eigentlich das Entscheidende. Ja? Also ich sage meinen Kunden immer, wenn ihr Top-Talent und High Potentials sucht, dann guckt nach den Soft Skills und guckt nicht nach den Hard Skills. Ja. Nur so findet man die Leute. Und das hat mit Psychologie zu tun. Ich habe das ganz große Glück gehabt, vor mittlerweile, glaube ich, über 9 Jahren einem Menschen über den Weg gelaufen zu sein, der in mir das Interesse geweckt hat, mich selber kennenzulernen. Wer bin ich eigentlich? Wer ist eigentlich Jürgen Richter? Wie denke, ticke und funktioniere ich? Mhm. Und damit habe ich dann angefangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war die spannendste Reise, die ich je begonnen habe und die übrigens auch nie zu Ende sein wird. Mhm. Der Mensch ist so komplex, man lernt nicht aus. Und das hat mich dann dazu gebracht, das Thema Psychologie auch wirklich in den Beruf mit einzuarbeiten. Und dabei bin ich auf eine Methodik gestoßen, die dafür sehr geeignet ist. Das ist die sogenannte Lux-Methode. Mhm. Und mit der, da habe ich mich ausbilden lassen. Ich bin Lux-Master und mit der arbeite ich. Und das macht unwahrscheinlich viel Spaß.
Okay, aber Lux, wie wird das? Wir haben ja immer viele, die uns zuhören, die dann noch parallel Sachen googeln, die wir hier erzählen oder die unsere Gäste hier eben weiterbringen. Wird dir jetzt nicht geschrieben wie das Tier, nehme ich an, sondern wie genau. Findet man das?
Genau, also Lux wird geschrieben LUXX.
Okay.
Hintergrund, wo der Name auch herkommt, die Lux-Methode ist eine wissenschaftliche Methode, die entwickelt wurde und weiterentwickelt wird vom Institut für angewandte Psychologie der Universität Luxemburg. Mhm. Also hat wirklich eine wissenschaftliche Basis. Das ist für mich ganz wichtig. Also ich brauche immer Dinge, die ich auch wirklich erklären kann. Ich gucke nicht in eine Glaskugel, sondern das ist wirklich eine Methodik, mit der man sehr gut arbeiten kann und die ständig weiterentwickelt wird. Es ist auch das neueste am Markt verfügbare Modell. Es ist erst seit 2017 am Markt und macht unwahrscheinlich viel Spaß, damit zu arbeiten. Es geht da wirklich um intrinsische Motivation. Es geht wirklich darum, die intrinsische Motivation von Menschen herauszubekommen. Und es gibt viele Menschen, kennen ja so gewisse Vorgehensweisen, so ein Briggs-Myers-Modell ja, zum Beispiel. Ja. Also so klassische Typologien. Ne? Also die Psychologie selber hat schon vor langer Zeit erkannt, dass eine Typologie der menschlichen Psyche niemals gerecht werden kann, weil eine Typologie teilt Menschen in bestimmte Gruppen ein. Ich bin gelb, rot, grün, blau.
Ja.
Ja, wir haben 8 Milliarden Menschen, also ein bisschen überspitzt dargestellt, heißt es eigentlich, von jedem Typen gibt es 2 Milliarden auf der Welt. Es gibt 8 Milliarden Menschen, also 2 Milliarden
bitte.
Menschen. Ja, das ist definitiv nicht der Fall. Also bei der Lux-Methode gibt es 7 hoch 16 mögliche Kombinationen.
Wow. Okay.
Das kann man sich ausrechnen, das sind ein paar hundert Billionen Kombinationsmöglichkeiten. Wir sagen immer, oder ich sage immer, du wirst dir kein zweites Mal begegnen. Jeder Mensch ist einzigartig. Mhm. Und das ist genau das Ergebnis eines Lux-Profils.
Nicht schlecht. Also du hast gerade die intrinsische Motivation angesprochen. Vielleicht für den einen oder anderen Laien unter uns. Was ist die intrinsische Motivation und was bedeutet das für dich?
Ja. Ja, mit der Thematik muss ich mich natürlich auch erstmal auseinandersetzen, weil die Begrifflichkeit kann man vielleicht ein bisschen ableiten. Also intrinsische Motivation ist erstmal das Gegenstück zur extrinsischen Motivation. Extrinsische Motivation kennen wir alle. Das ist die Motivation, die von außen kommt. Vertriebsleute kennen das, weil sie alle einen Compensation-Plan haben und der soll sie motivieren. Ja? Ob das übrigens stimmt, das ist das Interessante. Ein Compensation-Plan kann ein Account-Manager nur dann motivieren, wenn es auf seine intrinsische Motivation stößt. Wenn da die falschen Ausprägungen sind, dann interessiert ihn das gar nicht, was das Unternehmen ihm gerade vorlegt. Das finde ich schon mal ganz interessant. Und die intrinsische Motivation ist eben die Motivation, die aus uns kommt, die in uns ist. Abgespeichert wird das Ganze im limbischen System. Das limbische System ist Teil unseres Gehirns. Man sagt, dass das limbische System ausgeprägt ist, so mit dem dritten, vierten Lebensjahr. Also rein physisch ausgebildet ist. Dann wird das bis circa zum 20. Lebensjahr mit Informationen versorgt, mit Daten versorgt. Das ist das, was dann letztendlich aus uns gemacht wird. Und ab dem circa 20. Lebensjahr ist das tatsächlich zeitstabil. Das heißt, es ändert sich nicht mehr. Es bleibt immer so. Ja, und diese intrinsische Motivation, das ist genau das, was das Lux-Profil jetzt herausstellt, für bis zu 16 Lebensmotive in entsprechenden Ausprägungen. Was ich gemacht habe, ich habe das wirklich dann alles nur noch berufsbezogen übernommen. Das heißt, die meisten Menschen, die mit der Lux-Methode arbeiten, die beraten wirklich Menschen im privaten Umfeld. Das mache ich gar nicht, weil da muss ich sagen, da meine ich, da müsste ich eine psychologische Ausbildung für haben. Das will ich gar nicht machen. Ich bin kein Therapeut und so sehe ich mich auch nicht. Ja. Aber ich kann das sehr gut auf das Berufsfeld runterbrechen. Und das mache ich. Das heißt, ich habe diese ganze Lux-Methodik wirklich so umgeschrieben, dass ich den Menschen aufzeigen kann, was ihre Ausprägung im Beruf für Folgen hat, wie sie sich verhalten, auch wie sie sich selber sehen und vor allen Dingen auch, wie andere Menschen sie sehen. Das ist ein so spannendes Thema.
Apropos, also was man da so ein bisschen rauskriegt, ist vielleicht die Frage, wofür brennst du?
Super, danke. So, wir machen jetzt die letzte Runde. Darf es für Sie noch etwas sein?
Dann, Jürgen, würde ich dich doch einmal bitten, zuerst zu bestellen.
Ja, was nehmen wir denn heute Abend? Dürfen wir schon Alkohol trinken?
Ich glaube, es ist spät genug, ja.
Ja, also ich nehme Caipirinha.
Oh, sehr gut. Schön. Der Frühling, den spürt man. Bleibe heute bei einem klassischen Glas Rotwein, gerne ein Spätburgunder.
Sehr ich schön. Würde diesmal auch wieder was ganz Außergewöhnliches veranstalten, diesmal nehme ich einen Pilz.
Ja. Super. Eine stabile Komponente hier, sehr gut.
Super, dann haben wir unsere Getränke. Prost, lasst es euch schmecken.
Prost. Prost. Ach, so, jetzt würde ich gerne mal auf das Lux-Modell zurückkommen, Jürgen. Du hattest es ja jetzt schon mal beschrieben mit den verschiedenen Motivationen. Bisschen konkreter vielleicht, damit ich die Zuhörer hier ein bisschen auch besser verstehen, an einem Beispiel vielleicht. Also wie erfasst du die intrinsische Motivation deiner Klienten mithilfe der Lux-Methode? Wie ist das jetzt mal wirklich an so einem Beispiel plastisch erklärt, damit wir ein bisschen mehr Griff daran bekommen?
Ja, also erkläre ich einfach erstmal die Vorgehensweise, wie komme ich zu meinem Profil und dann vielleicht einfach mal so ein Lebensmotiv aus dem Profil rausnehmen und das ein bisschen nicht zu tief, aber ein bisschen erläutern. Also die Vorgehensweise ist eigentlich ganz einfach. Nochmal, entwickelt von der Uni Luxemburg. Es gibt pro Lebensmotiv 9 Fragen, es sind in Summe bis zu 16 Lebensmotive. Das heißt, ich arbeite üblicherweise nur mit 15 Lebensmotiven, weil das 16. ist mehr aus dem Privatleben, das hat im Beruf eigentlich nichts zu suchen. Also 15 Lebensmotive, 9 Fragen, da sind wir bei 135 Fragen. Die muss jeder beantworten, online beantworten. Ganz wichtig dabei, intuitiv antworten, nicht nachdenken, Frage lesen, antworten. Nicht erstmal sich Gedanken machen, was will der von mir hören, wie will ich sein, sondern einfach nur lesen, antworten. Jetzt ist natürlich das gesamte Modell, weil es eben von der Uni wirklich kommt, so aufgebaut, dass Manipulationen schwer möglich sind. Ja, weil ja zu jedem Lebensmotiv 9 Fragen gestellt werden, die natürlich auch so entwickelt sind, dass sie sich gegenseitig wieder abchecken. Wie war denn das beim letzten Mal? Und irgendwas stimmt da jetzt gerade mal nicht. Abgesehen davon behaupte ich immer, wenn jemand das ausfüllt und manipuliert, alles gut. dann kann er das Ergebnis auch in die Mülltonne schmeißen. Ja. Es geht ja darum, dass wir uns kennenlernen wollen. Und dann werden wir das sicherlich auch, ich habe auch noch keine andere Erfahrung gemacht, dann wird das auch ernsthaft gemacht und schnell beantwortet. Also für die 135 Fragen darf man maximal 20 Minuten gebrauchen. Ich hab viele Kunden gehabt, die haben das in 10 Minuten gemacht. Wirklich lesen, antworten. Das ist so die reine Vorgehensweise. Dann bekomme ich hinterher als erstmal einen Übersichtschart, das kann man sich so vorstellen, dass er diese 16 Lebensmotive untereinander abgebildet sind.
Und immer noch kein Spider-Chart?
Nein, kein Spider-Chart, definitiv nicht. Und für jedes Lebensmotiv ist jetzt die Ausprägung farblich dargestellt. Also es gibt die Mitte, es gibt einen rechten und linken Bereich und dann wird eben farblich dargestellt, bin ich auf dem linken oder auf dem rechten Bereich. So, das ist, und das wird dann in einem sogenannten Reflexionsgespräch besprochen, natürlich immer nur zu zweit, wo auf jedes einzelne Lebensmotiv eingegangen wird. Und was bedeutet diese Ausprägung, insbesondere für den Beruf? Und als Ergebnis bekommt man dann wirklich ein Persönlichkeitsprofil, das üblicherweise um die 60 Seiten dick ist. Also wirklich sehr viel über die eigene Persönlichkeit beinhaltet. Es gibt darüber hinaus ein Motivationsprofil, was ich ganz toll finde, weil das natürlich wieder im Beruf eine große Rolle spielt. Da steht drin, durch was werde ich motiviert? Und es steht auch da drin, durch was werde ich auch demotiviert? Ja, also welche Arbeiten sollte ich auf gar keinen Fall tun, weil sie zur Frustration bei mir führen? Das halte ich für ganz wichtig. Dann gibt es noch eine vertiefende Analyse. Das ist die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung. Das ist interessant zu beobachten, wie Menschen reagieren, wenn sie die Fremdwahrnehmung lesen. Also wie Menschen, die anders denken als sie wahrnehmen. Das ist immer die ganz große Überraschung. Und da fällt dann auch oft der Groschen, ach deshalb. Und das finde ich beim Lux-Profil besonders schön. Es gibt auch noch ein Führungsprofil. Das heißt, wenn ich mit Führungskräften arbeite, was ich gerne mache, weil ich ja auch die Führungskultur im Unternehmen ändern möchte, dann gibt es wirklich ein Profil, wo aufgrund der intrinsischen Motivation die Führung der Führungskraft dargestellt wird. Was heißt diese Ausprägung für meine Führung? Wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Ganz spannendes Thema, ganz toll.
Da bin ich ja sehr froh, dass du ja auch für uns hier für Klick arbeitest und dementsprechend die Kollegen, die hier bei uns oder Kolleginnen, die hier bei Klick gestartet sind, die über deine Feder gekommen sind, alle das dementsprechend durchlaufen haben. Das merkt man tatsächlich, muss ich mal auch ein Kompliment in die eigenen reingeben.
Ja, macht auch wirklich, ganz ehrlich, darf ich auch mal sagen, macht auch wahnsinnig viel Spaß für Klick zu arbeiten. Ja, aber ich möchte jetzt auch nichts falsch darstellen. Nicht? Also das ist nicht so, dass ich jetzt für jeden Kandidaten das Profil erstelle. Das müsste dann schon vom Unternehmen kommen, dass man sagt, also mach das bitte, dann ist das überhaupt kein Thema. Aber es ist sehr, sehr viel Aufwand, kostet übrigens auch durchaus Geld. Ja. Dann kann man das machen. Aber wenn man damit arbeitet und man sich selber kennenlernt, dann entwickelt man natürlich auch eine Ader dafür, andere Menschen zu kennen. Ja, also man hört übrigens auf zu werten. Man stellt sich nicht mehr hin und sagt, das ist schlecht und das ist gut, sondern man fängt an zu sagen, der ist ja ganz anders. Ne? Der ist nicht besser, der ist schlechter, der ist anders. Und wenn man viele Jahre damit arbeitet, dann kann man im Gespräch sehr viel rausbekommen, wie denn die Ausprägungen sind und wie man diese Menschen motivieren kann. Das funktioniert definitiv.
Sehr cool.
Nicht schlecht. Vielleicht noch mal so ein bisschen auf die aktuelle Situation Bezug nehmend. Jetzt ist natürlich diese Personalberatung definitiv etwas, was wahrscheinlich vis-à-vis ganz gut funktioniert. Jetzt ist es natürlich aktuell ein bisschen schwierig.
Stimmt.
Also du hast ja Coachings, Personalvermittlung, Beratung, Persönlichkeitsanalyse etc. Du hattest ja schon einen breiten Ausblick gegeben, was man oder wofür man dich quasi einsetzen kann. Wie hat sich die aktuelle Situation auf deinen Tätigkeitsbereich ausgewirkt?
Ja, hat sich tatsächlich grundlegend geändert. Also persönliche Treffen gibt es gar nicht mehr. Habe ich in der Vergangenheit sehr viele gemacht, weil ich auch viel Wert auf Körpersprache lege. Und Körpersprache kann ich nur studieren, wenn mir jemand gegenüber sitzt. Jetzt sage ich aber, dadurch, dass alle Online-Tools verwenden müssen, hat sich da auch viel geändert. Das heißt, es ist eine Selbstverständnis geworden, mit diesen Tools zu arbeiten. Ja, ob das nur Teams ist, ob das Zoom ist, das ist heute normal. Also ich habe das früher schon benutzt und in Deutschland habe ich die Erfahrung gemacht, dass meine Gesprächspartner eigentlich nie die Kamera an hatten. Das wollten sie nicht. Wenn ich dann mal für Italien Leute gesucht habe, die haben nur mit Kamera gearbeitet, die haben noch nie ein Problem damit gehabt. So, heute ist das aber ganz normal, dass man sich über diese Tools entsprechend unterhält, austauscht. Der andere ist auch im Bild. Ich kann auch seine Körpersprache definitiv mal wieder studieren. Es ist anders geworden, aber es ist nicht schlechter geworden. Hat letztendlich auch damit zu tun, ich muss nicht mehr so viel reisen, was auch ganz schön ist, kann man noch mehr Zeit für Arbeit nutzen. Also das hat sich geändert. Es hat sich natürlich auch noch geändert, der Markt an sich. Der deutsche Markt ist dafür bekannt, dass in Europa mit Abstand der schwierigste Markt ist. Also der Deutsche an sich wechselt nicht gerne und muss wirklich dann überzeugt werden, warum er das tun sollte. Deswegen
die Versicherung für die Versicherung.
So ist das, genau. und das ist natürlich durch die Corona-Situation nicht einfacher geworden, ja, weil der Sicherheitsaspekt ist natürlich momentan bei uns komplett weggefallen. Wir haben seit einem Jahr keine Sicherheit mehr. Wir wissen nicht, was morgen ist. Wir wissen nicht, was sich als nächstes wieder ändert und wie sich das Ganze ändert. Da spielt natürlich jetzt wieder das Lux-Profil eine ganz große Rolle, weil ich kann in Gesprächen sehr schnell herausbekommen, ob mir ein Mensch gegenüber sitzt, für den Sicherheit eine relevante Motivation im Leben ist. Ja, das sind nämlich genau die, die momentan eher nicht wechseln wollen, weil sie das Risiko im Vordergrund sehen. Die im Lebensmotiv Sicherheit auf der anderen Seite sind, da gehöre ich auch zu, die sehen nie das Risiko im Vordergrund, sondern immer nur die Chance. Ja, in einer Veränderung sehen die immer eine Chance. Und das sind auch die wechselwillig sind. Also das hat sich natürlich massiv verändert. Was ich auch noch feststelle, ist, dass Unternehmen erkannt haben, wie unterschiedlich ihre Mitarbeiter sind. Allein das Thema Homeoffice. Ja, es gibt Menschen, die fühlen sich im Homeoffice wohl, die haben gar kein Problem damit. Es gibt Menschen, die fühlen sich im Homeoffice unglaublich unwohl, weil denen etwas fehlt, nämlich die soziale Komponente. Und die haben echtes Problem damit. So, also auch da, Entschuldigung, wenn ich wieder auf das Lux-Profil zurückkomme, auch das kann man genau aus diesem Profil herauslesen. Ja? Habe ich da Mitarbeiter, die Homeoffice können und lieben und die machen das gut? Oder habe ich da Mitarbeiter, wenn ich die im Homeoffice habe, dann haben die irgendwann mal ein großes Problem, weil Frustration aufkommt. So, das sind alles die Dinge, die ganz neu für Unternehmen sind. Da hat man sich in der Vergangenheit nicht mit beschäftigt und damit beschäftigt man sich heute natürlich viel intensiver.
Okay, was sehr spannend. Also das bringt mich dann eigentlich nochmal zu dem Thema auch tatsächlich Herausforderung. Wenn man, ist vielleicht ein bisschen eine ketzerische Frage, die ich da habe, aber gab es mal oder welches Mandat, was du hattest, hat für dich die größte Herausforderung dargestellt?
Jupp, das ist eine gute Frage. Und
keine Namen.
Gar nicht einfach. Gar nicht. Nein, um Gottes Willen, ich will da niemanden in Verlegenheit bringen. Aber da gibt es natürlich schon so ein paar Sorgenkinder, sagen wir es mal so, nicht? Also ich habe mal für eine Körperschaft des öffentlichen Rechts gearbeitet und habe da den Hauptgeschäftsführer getroffen. Der Mann hat mich begeistert, weil der wirklich einen großen Veränderungsprozess für sein Unternehmen durchführen wollte, was ich aus diesem Umfeld gar nicht kannte. Die machen seit 30, 40 Jahren dasselbe und die sagen halt immer genau das. Ja, das machen wir schon seit 30 Jahren, so machen wir auch die nächsten 30 Jahre. So. Und der wollte jetzt wirklich mal alles anders machen und hat erkannt, dass er mehr der Dienstleister werden muss und das sind sie alle nicht. Und hat dann mit mir gesprochen, dass er jetzt natürlich auch wirklich andere Manager braucht, weil der hatte auch nur Manager im Unternehmen, die Veränderungsprozesse nicht kannten und auch nicht wollten. Ja, und wo kriegen wir die Leute her? Er hat gesagt, die besorge ich Ihnen, das ist gar kein Problem. Also Manager, die Veränderungen lieben und mögen und das für sie umsetzen und die Fachkompetenz mitbringen, die finden wir ganz leicht. Und das habe ich dann tatsächlich getan. Und da haben wir einige Positionen tatsächlich auch neu besetzt. Dann ist das Dumme passiert. Diese Manager fingen dann natürlich alle an, Strategien zu entwickeln und wie ein Veränderungsprozess aussehen sollte für das Unternehmen. Und dann mussten wir feststellen, dass der Hauptgeschäftsführer gar nicht in der Lage war, eine Änderung vorzunehmen. Der wollte das nicht.
Autsch.
Und das hat dazu geführt, dass die Manager alle wieder gegangen sind, leider Gottes. Ja, also das war eine echte Herausforderung, definitiv.
Haben an der falschen Stelle quasi gehebelt.
Ja, das hat er aber selber für sich gar nicht erkannt. Er dachte wirklich, er kann das, aber er konnte es nicht. Es war ihm nicht möglich. Es war für ihn wirklich eine Belastung.
Interessantes Beispiel.
Definitiv. Ja, und ein anderes Beispiel, das ist natürlich immer so ein allgemeineres Beispiel. Mir macht es wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß, Talente und Potenziale in Menschen zu entdecken und zu finden. Soft Skills ist für mich einfach das, was im Vordergrund steht. Und wenn ich dann auf Kunden treffe, die nur auf Hard Skills gucken, Das ist dann schon etwas, wo ich denke, ja, also da kommt schon Verzweiflung hoch. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich das feststelle und ich das auch nicht ändern kann, dann arbeite ich da auch nicht mehr für die Unternehmen, weil die einfach nach den falschen Dingen suchen. Ja. Es gibt aber auch das Gegenbeispiel. Ich habe einen Kunden, der sucht tatsächlich nur Talente und High Potentials. Also auch will auch nur junge Leute haben, hat eine ganz tolle Einstellung, was er so sucht und was er sich vorstellt. Und als der mich angesprochen hat, war ich sofort Feuer und Flamme, habe gesagt, klar mache ich das, besorge ich. Und das habe ich auch dann gemacht, den habe ich viele Kandidaten besorgt. Das Problem bei denen ist nur, dass sich dann hinterher herausgestellt hat, dass die mit der Kultur, die diese jungen Talente mitbringen, überhaupt nicht zurückgekommen sind, weil die eine ganz andere Firmenkultur und die sind auch alle wieder nach einem Jahr gegangen. Ist keiner geblieben. Das sind dann schon so Frustrationserlebnisse, ne? Aber das gehört einfach mit dazu. Nützt ja nichts.
Aber wie du schon sagst, du guckst, dass am Ende es für alle Seiten passt.
Stimmt, das ist das Entscheidende.
Ja, was wir noch in unserer Sendung haben, was auch eine feste Instanz dieser Sendung ist, wenn du mal den Blick ein wenig schweifen lässt durch die Bar, dann wird dir wahrscheinlich dort drüben diese leuchtende Jukebox auffallen. Für uns, wir sind da sehr stolz drauf. Diese leuchtende Jukebox beinhaltet die Playlist unserer vergangenen und auch zukünftigen Gäste.
Also ja.
Noch nicht der zukünftigen. Aber jeder Gast lässt was von sich da in Form eines Liedes, welches wir dann auf unserer Spotify-Playlist hinzufügen. Und deswegen würde ich dich herzlich dazu einladen, ebenfalls einen Titel auf die Playlist mit beizusteuern. Was dürfte man für dich mit notieren?
Also das mache ich gerne, wobei ich auch da gleich sagen muss, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil bei mir ist es tatsächlich so, mein Anspruch ist, ich möchte Musik nicht nur hören, ich möchte Musik fühlen. Und ich mag Künstler, die das schaffen, ja, also die tatsächlich so kreativ sind, dass die Musik nicht im Gehörgang stecken bleibt, sondern tatsächlich in mir etwas auslöst. Mhm. Deswegen habe ich dann ein relativ breites Spektrum. Momentan steht bei mir sehr hoch im Kurs Friar Ridings. Das ist eine englische Singer-Songwriterin, die ist 26 Jahre alt und die macht wirklich tolle Musik und die kommt bei mir wirklich an und eins ihrer Lieder ist Castles. Das mag ich sehr, das mag ich auch deswegen sehr, weil das auch vom Text her schon wieder psychologische Aspekte beinhaltet.
Sehr gut, dann kann das Ganze jetzt auf der Playlist angehört werden.
Super.
Eine Frage habe ich noch, die so ein bisschen auch wieder in diesen Datenkontext geht. So ein bisschen so eine, ich sag mal, eine Absackerfrage. Wir kennen das, KI und AI ist ja aktuell in aller Munde. Ich glaube, egal was man liest, überall künstliche Intelligenz gefühlt, funktioniert alles nur noch mit neuronalen Netzen und irgendwelchen Algorithmen. Jetzt frage ich mich immer, wie gut, ich denke, das wird es auch in eurem Bereich gehen, dass wir können automatisch Persönlichkeitsprofile analysieren und Matches machen. Ich glaube, allein wenn man so ein bisschen, ich will das jetzt nicht beim Online-Dating vergleichen, aber selbst da gibt es ja irgendwie künstliche Intelligenz, die scheinbar irgendwie den richtigen Partner findet.
Dass du alles weißt, Dennis.
Ja, es hat sich auch schon ein bisschen zu mir rumgesprochen.
Also wie gut passt künstliche Intelligenz und Personalberatung zusammen?
Ja. Würde ich gerne zweigeteilt beantworten. Auf da wieder, nehmen wir mal den Bereich Hard Skills und nehmen wir den Bereich Soft Skills. Im Bereich Hard Skills kann künstliche Intelligenz sich meiner Meinung nach schon so entwickeln, dass man sie in der Personalberatung sehr gut nutzen kann. Ja. Es kommen auch ständig neue Produkte auf den Markt. Ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch und ich versuche immer Neues auszuprobieren und deswegen nutze ich diese Tools, um einfach mal zu gucken, wie gut sind die. Ich habe momentan gerade wieder eins seit 2 Wochen, das ich teste und wo ich wieder feststelle, habe ich bislang bei allen Tools festgestellt, die sind schlicht und einfach noch nicht so weit. Es lebt künstliche Intelligenz natürlich davon, dass ich sie mit möglichst viel Daten und Wissen versorge, damit eben dieser Lernprozess aufgebaut werden kann und irgendwann System so gut, dass es wirklich die richtigen Leute präsentieren kann. Da sind die heute noch nicht. Also bei dem System, das ich jetzt gerade ausprobiere, würde ich sagen, habe ich eine Ausschussrate von 95%. Ja, also das ist extrem hoch und deswegen auch wieder aufwendig. Ne? Man muss sich immer wieder irgendwelche Profile angucken und sagen, nee, der passt nicht, der passt nicht, der passt nicht. Da ist noch eine Strecke zu gehen, definitiv. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Menschen, die solche Systeme entwickeln, vielleicht auch zu wenig über Personalberatung wissen. weil auch einfache Dinge einfach nicht funktionieren. Ja, also wenn ich zum Beispiel sage, dass Deutsch als Muttersprache Pflicht ist, dann nützt es nichts, mir jemanden zu präsentieren, der gar kein Deutsch spricht. Mhm. Das sollte so ein System schon erkennen können, kann es aber heute offensichtlich noch nicht so richtig. Also das ist die eine Seite, da glaube ich, das entwickelt sich dahin und das wird kommen, definitiv. Die spannendere Seite ist natürlich die der Soft Skills. Mhm. Und das wüsste ich momentan nicht, wie künstliche Intelligenz das abdecken soll. Mhm. Das kann ich noch nicht nachvollziehen. Dann müssten wir im Grunde genommen es zur Pflicht machen, dass jeder Mensch ein Lux-Profil hat, das hinterlegt. Und dann kann man natürlich auch mit künstlicher Intelligenz gucken, passt der eigentlich zu der Aufgabe, die wir da gerade ausgeschrieben haben. Aber das ist der Teil, der meiner Meinung nach über viele, viele Jahre noch beim Personalberater bleibt.
Aber wie du gerade schon gesagt hast, jeder Mensch hat sein eigenes Lux-Profil, da wird es nicht sehr häufig dasselbe geben.
Nein, das gibt es definitiv nicht. Das gibt es nicht. Das, also nochmal, ein Profil wird es kein zweites Mal geben.
Bleibt das einfach People-Business, ist ja auch in Ordnung, oder?
Ja, das würde ich mir auch, das würde ich mir auch wirklich wünschen, weil das ist das, was für mich die entscheidende Rolle in diesem Geschäft spielt. Der Mensch steht im Mittelpunkt.
Ja, und ich finde, nach diesem Satz kann nichts mehr kommen. Ich möchte mich wirklich ganz herzlich, Jürgen, bei dir bedanken für die Einblicke, die du mit uns geteilt hast heute. Ich denke, jeder von uns hat irgendwann im Leben mal mehr, mal weniger Berührung mit Personalberatern oder Personalberaterinnen. Und ich finde, also ich denke, ich kann auch für Dennis sprechen, wirklich sehr erhellende Momente zu sehen, dass man nicht nur mit der quasi die Tür aufmacht und mit der Pumpgun irgendwo hinschießt und vielleicht jemand trifft, sondern dass man da wirklich strukturiert vorgehen kann, dass es wissenschaftliche Methoden gibt. Vielen Dank, dass du heute in unserer Click After Work Bar hier zu Besuch bei uns warst, deine Gedanken mit uns geteilt hast. Mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn wir dich irgendwann mal wieder bei uns hier begrüßen dürfen. Vielen Dank.
Also erstmal sehr, sehr, sehr gerne. Hat auch mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe nichts dagegen, wenn ihr mich mal wieder begrüßen möchtet. Bin ich sofort dabei.
Sehr cool.
Dem kann ich nichts hinzufügen. Also lasst uns unser Getränk noch zu Ende trinken.
Machen wir.
Und genau. Macht's gut.
Prost. Alles klar.
Schönen Abend.
Macht's
Tschüss.
Gut. Prost.
Das war Click After Work. Ihr Feierabend-Podcast rund um das Click Ecosystem. Lead with Data.